Hallo Leute, hier ist wieder eure Judith. Auch diesmal haben sich die Jungs dazu entschieden, das folgende Interview mit Iron Mike in zwei Teilen zu veröffentlichen. Die Fortsetzung gibt's dann nächste Woche, aber jetzt erstmal viel Spaß mit einem der geilsten Typen dieses Planeten.
Bienvenue à la haute volée. Bienvenue à la haute volée.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hot Volée. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier ist der Tacker-Mikrofon und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Im Gegensatz zu mir, ich bin nämlich heute so gut wie überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen finde ich es extrem geil, dass wir irgendwann mal gesagt haben, derjenige, der den Gast bringt, der bereitet auch die Folge vor und führt durch die Show. Deswegen schmeiße ich zügig die imaginäre Kapitänsbinde rüber nach Holland. Grüß dich, Nico, wie geht's?
Ja, guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. So viel Druck bin ich gar nicht gewohnt. Ja, also ich streife mir die Kapitänsbinde wie früher auf dem Ascheplatz in Rot, in Gelnhausen Rot. Ja, streife ich mir die über den Arm und mit schlotternden Knien gehe ich jetzt hier in diese Sendung. Ich freue mich aber extrem. Bevor ich viel verrate, gehen wir natürlich durch die ganze Vorstellungsrunde nochmal durch. Und dann steigen wir ein in ein hessisch-bayerisches Wunderland. Von daher, Kapitän schmeißt die Eckfahne in den Westflügel. Und Sascha, wie bist du wiederhergestellt eigentlich?
Ich habe mir ja große Sorgen. Also erstmal viele Grüße aus dem Westflügel. Ich bin überhaupt nicht wiederhergestellt. Wie ihr mitbekommen habt, musste ich aufgrund meiner Krankheit einige Sachen in der Vergangenheit und auch jetzt in der Zukunft absagen. Mich hat seit 4 Tagen eine so brutale Grippe erwischt, wie ich es, glaube ich, seit 10, 15 Jahren nicht mehr hatte. Also seit 4 Tagen nur bettlägerig. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich länger als 10 Minuten auf bin gerade. Und es ist die wahre Pracht. Also ich lebe auf Ibuprofen, Weißwein und Zigaretten, wie es gehört.
Sehr gut.
Für einen richtigen Rockstar, ja. Aber ich finde es saugeil, deine Querreferenz gerade auf Gelnhausen Rot. Ich war vor 1,5 Wochen, weil ihr wisst ja, der kleine meiner Freundin spielt beim FC Bayern Alzenau. Und die hatten ein Auswärtsspiel beim ersten Gelnhausen FC, heißen sie, glaube ich, offiziell.
Gelnhausen, ja.
0-3. Und es war direkt an meiner alten Werkstätte, wo ich mit 10 bis 14 süßen Lenzen Leichtathletik gemacht habe.
Oh, geil, ja.
Und genau an der Trainingsstätte, wo damals Harald Schmid und Edgar Itt, Harald Schmid für seine Olympiasiege, Edgar Itt für die deutschen Meisterschaften trainiert hat. Und ich muss schon sagen, es hat mich echt sehr ergriffen, da wieder hinzukommen. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren eigentlich.
War das Fernsehen dann noch schwarz-weiß oder war es schon bunt?
Ja, war noch schwarz-weiß zu der Zeit.
Okay, ja, gut.
Genau, ich will die Vorstellungsrunde aber nicht allzu lange aufhalten jetzt. Ich muss nur eine Sache mal loswerden, bevor es keiner sagt und es ständig im Raum hängt. Röhrig.
Kommt noch.
Gaswasser, Scheiße.
Und aber zum Gelnhausener Sportplatz kann ich noch was sagen, als ich noch aktiv war, war das ja noch so ein richtig schöner Ascheplatz, ja, mit ganz feinkörnigen Steinchen drauf. Also es war richtig, richtig schön, wenn du da einmal hingefallen bist, ja, hast du dir die Leberkäse-Seite auf dem Oberschenkel gezogen. Und sobald ich meine aktive Laufbahn beenden musste, haben sie das Ding in Kunstrasenplatz umgebracht. In so einem richtig schönen, weißt du, mit so Rasen und so. Und
ich gedacht, Gott sei Dank ist der weg. Jetzt können wir die Asche endlich austauschen.
Genau, endlich können wir hier was
kriegen. Okay, dann ab auf die Auswechselbank, würde ich sagen.
Ja, die muss man ja immer schön rausoperieren, die Steinchen wieder.
Ja, genau.
Pinzette und so.
Ich kenne das auch noch, ja. Aber gut, um das Weg dann nicht länger aufzuhalten, übergebe ich hier und gebe einen schnellen Steckpass. In tiefer Hoffnung auf baldige Genesung an den Shanusunabe, der Hot Volley. Sebastian, wie geht's dir heute? Ihr seht euch auch ähnlich, das lasst du so.
Ja.
Oh, das ist türkisch Airlines.
Familiär ziemlich nah bei mir, ja.
Ja.
Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite bei dem einzigen Podcast, den ich kenne, bei dem wir beschlossen haben, heute strukturiert vorzugehen und dann nach 17 Sekunden wieder davon abgekommen sind. Insofern bin ich sehr froh, dass wir heute alle, inklusive Gast, ja, mal gucken, was heute passiert Und ich habe letztens was Lustiges gelesen, da habe ich an uns gedacht, das war auch so ähnlich. Willkommen an einem Ort, an dem 4 Menschen ohne Plan versuchen, Dinge zu erklären, die sie selbst gerade erst gegoogelt haben. Das fand ich eigentlich ganz geil. Passt also auch zu uns.
Insofern. Ein bisschen nach Dublin, muss ich sagen.
Ja, auch hoffe ich, dass wir heute so ein bisschen die Erleuchtung finden in Form unseres Gastes und ja.
Heute kann überhaupt nichts schief gehen,
heute dabei zu sein.
Nein, es kann überhaupt nichts schief gehen, weil der Nico ist ja bestens vorbereitet. Der hat ja alles raus. So, der hat sich ja schon fünf Monate mit der Folge hier beschäftigt und deswegen, Nico, ich würde sagen, hier, übernimm mal den Scheiß.
Ich habe mich quasi auch schon 2,5-3 Jahre mit der Folge beschäftigt, weil unser Gast ist nicht nur ein ehemaliger Schulkamerad, sondern er hat mir auch bei einem anderen Podcast, den ich ja hatte mal oder habe, der ist ja immer noch live, ausgeholfen. Und da haben wir das Ganze auf Englisch gemacht. Heute ist es eindeutig leichter. Also ohne große Umschweife möchte ich unseren Ehrengast auf der VIP-Tribüne der Hot Volley begrüßen. Seines Zeichen nicht Gaswasser-Scheiße, sondern ehemaliger Kommunikationsdirektor, Director Communications von Sport 1, aber auch natürlich unser großartiger Klassenkameraden aus dem besten Abiturjahrgang, den die Copernicus-Schule in Freigericht jemals erleben durfte.
Und aus Bärmisch.
Und aus Bärmisch. Und natürlich auch aus Bärmisch. Also, ja. Mike,
ich glaube, es war 97 war das, glaube ich.
Genau, 97 war das. Die Copernicus-Schule wird sich auch heute noch daran erinnern. Sie reparieren immer noch. Liebe Grüße. Mike, vielen Dank, dass du hier bist. Jetzt, wir machen das eigentlich immer so. Jeder Gast darf so ein bisschen was zu sich erzählen. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Warum bist du hier?
An erster Stelle ein ganz großes Mike. Dankeschön. Große Ehre, mit dabei zu sein. Wir haben es in der Vorbesprechung schon gesagt. Gerade noch bei Madin, a.k.a. Höps, a.k.a. Auf dem Basketballcourt Big Buddha Stöppler. gehört. Big Buddha Stöppler, ja, das Center-Tier. Ja.
Das passt auch heute
noch. Rebounds gegen Martin war immer eine Freude. Bei Martin und Nadine zugehört, deswegen schon große Vorfreude gehabt, große Ehre, hier dabei zu sein. Erstmal gute Besserung an Sascha natürlich. Und gleichzeitig nach deinen Erzählungen vom Ascheplatz in Rot habe ich natürlich jetzt seit dem Phantomschmerzen annässende Fleischwunden, wo du auch gerade gesagt hast, eine Woche später noch die Steinchen raussortierst und wo dir nach 2 Wochen dann die Oma sagt auf die Frage, Oma, was kannst du da noch machen? Sagt sie, Bub, da hilft nur noch drauf pinkeln. Ja? Also das war dann Eigenurin, aber das hat auch nicht geholfen. Also wir sind ja hier in einem Podcast, wo man, wo Tacheles geredet wird. Nachher kommt ja auch eine Frage, die darauf abzielt, hier, was kannst du hier erzählen, was man anderswo nicht erzählen.
Richtig.
Deswegen, ihr müsst mich bitte immer stoppen. Du hast gerade schon gesagt, Director Communications, Pressesprecher, wie der Hesse sagt. Gell?
Pressesprecher,
wie Pressefuzzi da, gell? Wenn da irgendwie zu viel Wording dabei ist, ich wollte eigentlich noch das Phrasenschwein hier aufstellen,
ja, geil.
Wo er dann immer sofort den Buzzer drückt und sagt, hey, Bub, das war vorformuliert und langweilig, ne? Also so zu. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu finanziellen Details nichts nach außen geben. Das sollte nicht vorkommen.
Das klang jetzt so, als wären deine letzten 4 Minuten vorbereitet gewesen.
Also was finanzielle Details angeht, da sind wir.
Ich möchte aber jetzt erstmal auf eine Frage antworten, weil das habe ich natürlich getan.
Ja, aber ganz kurz, wir müssen ja direkt reinhaken. Ja, bei den finanziellen Details, wir sind bei den Chats-Fragen immer sehr, sehr stark.
Ich vor allen Dingen.
Wenn du was nicht preisgeben kannst, gibst du einfach zum Tag und sagst, wie viel hat es gekostet? Kostet ungefähr
7 Milliarden, sagt er dann.
Ich sage dir das. Der wird es schon machen. Aber bitte, die Antwort wäre natürlich auch noch toll.
Die Antwort wäre gut, genau. Wir kennen uns aus, wie schon gesagt, aus der legendären Copernicus-Schule Freigericht, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich habe extra mal geguckt, Deutschlands größte allgemeinbildende Schule, Wahnsinn.
Richtig.
Und dementsprechend sieht man ja auch manchmal in den Tagesthemen, wenn es heißt, hier Social-Media-Verbot an Schulen, komm, lass mal in die Copernicus-Schule gehen. Also da bin ich immer sehr stolz, wenn dann zur besten Sendezeit unsere Copernicus-Schule, unsere Europaschule da auf der großen Bühne bundesweit ist.
Man kann das Funk und Fernsehen auch aus der App das Drogentaxi. Mittlerweile.
Ist ja voll verrückt, weil Freigericht kennt keine Sau.
Findest du?
Ja, wenn ich jemandem von Freigericht erzähle, dann sagen die immer, was? Da gibt es kostenlos Essen.
Ja. Sagt er immer bei Gelnhausen.
Genau.
Dann so, ah ja, okay.
Ja, genau.
Die sagen immer, klingt ja sehr lustig. Und ich sage dann, das ist bei Linsengericht. Und Linsengericht ist ja noch lustiger, weil Linsengericht war ja schon bei Wer wird Millionär? Millionär und Deutschlands lustiger Ortsnamen. Also,
da sagen die wohnen, da sagst du, das ist direkt bei Eidengesäß.
Eidengesäß? Wir haben eh geile Namen. Wir haben auch Burgbracht-Bösgesäß. Klingt auch nach Furunkel. Genau. Ja? Also Ortsgerei.
Oder katholisch Wüstwilleroth.
Wir haben katholisch Wüstwilleroth auch sehr beliebt. Wir haben auch bei Langenselbert noch Hüttengesäß. Das haben wir ja liebevoll im Jugendfußball Barackenarsch genannt. Also wir haben alles. Wir haben alles.
Oder, aber aus Lünchengerichten Hassau kommt ja der LA Hardcore, ne? Also ja. Ich meine, darf man nicht unterschätzen.
Darf man nicht.
Ja. Also ich habe
eine ganz,
Ja, komm, lass doch den Sebastian mal rein. Der zappelt schon auf seinem Stühlchen.
Ich würde gerne einfach wissen, weil das ist auch so aufmerksamkeitstechnisch. Gibt es auch Sport bei Sport 1? Weil viele hier kennen ja Sport 1 erst ab 23.30 Uhr bei den sexy Sportclips. Und wie ist der Zusammenhang? Warst du dafür auch verantwortlich?
Da sieht man genau, dass der Sebastian das Memo nicht gelesen hat, Nico.
Richtig.
Das war WSF, nicht Sport 1.
Ich habe vorher überlegt, jetzt bist du mal gespannt, wann es erstmal rödig fällt. Tu das the note, aber das hat Sascha schon erledigt und dass die sexy Sportclips gleich daherkommen nach, ja gut,
6, 7 Minuten.
Ja, 10, irgendwie sowas. Auch okay.
Ist auch okay.
Ja, also dafür waren wir auch im Sinne verantwortlich von, wir mussten immer Fragen dazu beantworten und auch eine Zuschauerredaktion. Aber dazu habe ich eigentlich später noch
ein schönes
Beispiel. Aber ja, das fällt natürlich auch da rein, wobei das waren ja dann, das wurde ja nicht jeden Tag eher live bei uns auf dem Gelände produziert. Leider.
Nee, es war ja auch auf dem Golfplatz ja manchmal.
Eingekaufte Ware, die wahrscheinlich auf irgendwelchen Rennstrecken, Minigolfplätzen, Tennisplätzen irgendwo in Tschechien produziert wurden.
Ja, ich wollte Polen sagen, aber das
war
ist ja
so der zweite Moment in deinem Leben, wo du gedacht hast, ach scheiße. Der erste war, wie Werner rauskam, du dir gedacht hast, ach scheiße, ist unrealistisch, dass wir Nachnamen jetzt ändern. Das wird mich mein Leben lang verfolgen, das ist wahrscheinlich auch so. Und das zweite waren die sexy Sportclips wahrscheinlich.
Ne? Ja, also eigentlich war 1990 ja ein geiles Jahr mit Fußball-WM und Deutschland-Wiedervereinigung. Und ja, Werner kam aber auch raus. Ab da hat sich, glaube ich, für alle, die röhrig heißen, das Ganze ein bisschen verändert. Ich habe ja verzweifelt immer noch so gesagt, ja, aber unser Name wird ja röhrig ausgesprochen. Das hilft aber nichts. Ja. Weil eigentlich, und das war damals, um zur Copernicus-Schule zurückzukommen, da hat mich ja der liebe Herr Frigé eines Besseren belehrt.
Oh, Frigé, scheiße, den hat ich komplett verdrängt.
So,
wer auch immer.
Da ist er wieder.
Oh, das Sportunterricht mit Fritsche, ey. Scheiße, war das
jetzt hart. Jetzt müssen wir aber nochmal die Aussprache. Fritsche oder Fritsche?
Tak, du bist der Einzige, der nicht kennt, aber ne? Der war schwul.
Fritsche.
Ah ja,
Fritsche, okay.
Das ist, woher weißt du das, Sascha?
Ja, wie gesagt, ich hatte Sportunterricht bei ihm.
Körperliche Ertüchtigung.
Ah, ja. Kam er immer im Radlerhöschen oder was?
Wurden da auch schon sexy Sportclips gedreht?
Nee, blauen Trainingsanzug hatte er an.
Ja, schön. Adidas.
Ja. Adidas. Adidas. Michi, jetzt kommt. Trainingsanzug an und Herr Saber hatte das auch sehr schicke. Also gut, eines Sportlehrers würdig, würde ich sagen, um den Astralkörper zu zeigen. Auch kurze Hose, hautenges Hemd.
Ja, aber
muss sagen, er konnte fragen.
Sehr kurze Hose, kann ich mich dran erinnern. Weißt du, das war, jetzt nicht so die typische Fußballerhose, die zum Knie geht. Die Hose, also wenn die ein Mädchen anhätte, würde man sagen, das ist ein breiterer Gürtel. Ja.
Ja.
Ja, also, okay, dann schwul.
Schon damals das Glück,
ich verstehe.
Im Sportunterricht, das war ja damals nicht so politisch korrekt wie heute, dass Lehrer und Schüler sich nicht anfassen dürfen. Ne? Und da wurde ja noch anders Sport gemacht. Da gab es ja so moderne Sportarten wie Fußball und Basketball nicht zu meiner Zeit. Und da war deswegen wirklich noch so körperliche Ertüchtigung, so mit Huckepack nehmen und so. Und da ich nicht sehr beliebt war, hatte ich oft keinen Partner und musste oft mit dem Lehrer das eben machen. Meine ersten 2 Jahre Sport hatte ich die Gräbner im Sport, die ich immer Huckepack nehmen musste. Die, glaube ich, schon ein bisschen geil geworden ist, wenn sie bei mir auf dem Rücken saß. Danach hatte ich Frigé dann, ja. Also die ersten 4 Jahre meiner Gymi-Zeit, und ich schreibe dem auch ein bisschen das zu, dass ich Abi abgebrochen habe dann, waren echt kein Spaß im Sport.
Ey, da kommen ja Sachen raus. Die ganzen Fragen hätte ich mir ersparen können.
Das gerade ein bisschen hoch. Ich habe da gar nicht mehr so dran gedacht. Aber jetzt die Connection nach so vielen Jahren, bringt es wieder ein bisschen hoch.
Das ist wie bei Therapie hier, unsere Selbsthilfegruppe.
Ja. Aber ja, Nico Therapie, X auch, ja.
Bevor du hier die Seriosität ein bisschen reinbringst. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei den Spitznamen, und zwar ist in der Vorbereitung zu der Folge, Michael, ist hier Iron Mike reingeflattert. Ist es aktuell oder war das nur eine Erfindung vom Nico?
Ich glaube, ja, danke für das Iron, aber ich
Gut, ich habe es versucht. Oh. Ja?
Okay. Ja, danke.
Okay, also das war eine Frage auch beantwortet.
Ja. Nee, Mike, weil ja, es stand auch, glaube ich, schon in der Abi-Zeitung, dass ich irgendwie früher die USA schon ziemlich geil fand und immer davon geträumt habe, da zu leben und habe da ja dann auch studiert. Ist gerade ein bisschen schwieriger, die USA so innig zu lieben, aber wahrscheinlich kommt es daher, also irgendwann.
Ja, das kommt, also ich habe immer noch, Michi im Kopf, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Abi abgebrochen habe. Ja.
Bei dir war ja PTSA dann am Start.
Ja, hier ist eher Michi tatsächlich. Das hat sich irgendwie eingebürgert. Und in der ersten Agentur, wo ich Praktikum gemacht habe, warst du Michi, weil es war der Hesse, der Michi. Und eine Kollegin kam dann irgendwie nach 2 Wochen zu mir und sagte, ja, wir haben dich ja am Anfang eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden, weil du so hessisch warst. Jetzt habe ich gesagt, was? Ich hab doch mich bemüht, Hochdeutsch zu reden. Ja, aber vielleicht noch ganz kurz Thema Spitzer zurück zu Herrn Frigé, der mir den Zahn gezogen hat, weil irgendwie ging er die Namen durch und sagte, ja, Michael Röhrig, habe ich gesagt, Röhrig, sagte, nee, Röhrig, habe ich gesagt, nee, Röhrig, sagte, nee, weil ist ja auch König.
Ja, genau.
Röhrig, gut, deswegen, Werner ist natürlich so ein, ja, bleibt hängen, haben mich auch später hier ein ehemaliger Chefredakteur von Sport 1, hat mich auch gerne damit aufgezogen. To das Note.
Jetzt, wo du es gerade sagst, USA studiert, sonstiges. Mich würde tatsächlich, weil wir haben es wirklich vor ungefähr 30 Jahren aus den Augen verloren. Dein Bruder habe ich ja öfter mal gesehen bei diversen sozialen Trinkevents. Aber mich würde wirklich mal so interessieren, was ist denn passiert? Wie war der Werdegang? Wo ging das los?
Trust the process, Sascha.
Ja, lass doch den Nico mal sein. Er hat es vorbereitet. Ey. Was ist denn mit euch los, ey, Nico?
Ich schalte mich jetzt raus und hole mir noch so den Sascha beiseite springen, weil du das auch eben gesagt hast, Tag. Also in dem Memo, was ich hier sehe, steht hier nicht die sexy Sportclip-Frage. Ja, also, aber da musst du ein anderes Memo haben, was wir nicht kennen.
Ja, dann lies noch mal nach. Also.
Ja, ich habe es viermal gelesen. Vielleicht zeigst du mir, wo es steht, Tack. Also das steht nicht im Memo drin.
Aber ich habe ja alles mir gerne laut vor und dann Schleimlösen und Weißwein, okay?
Ja, aber ich habe da extra Lücken gelassen in den
Sexy. Ja, nee, gib mir gerne nochmal das, bevor du mich disst, du Typ, ja, dann gib doch das richtige Memo raus, ihr Vögel.
Ich gebe dir Sexy Sportclips und Sexy Call-In.
Übrigens wurde 2010 DSF dafür auch in Sport 1 umbenannt. Auch das ist vielleicht noch ein Fakt, der wichtig ist. Deswegen ist es das Gleiche. Und das ist alt 88, so. Und jetzt können wir wieder zurück zum Thema kommen.
Vielen Dank,
vielen Dank. Ja. Sibi ist ja so wie bei der
Faktenstellen. Ich sei nicht vorbereitet hier.
Ja.
Sibse, wenn er so ein bisschen angestichelt wird, weißt du, dann kommt er hier
ist so.
Mit Fakten.
Ja, klar.
Und gehen wir weiter.
Nicht for life.
Ey, sag mir, ich soll jetzt sagen, weiter zu den Fakten, weil wir Kopernikus-Schule hatten. Dann nochmal danke an Sascha für das gräbende Huckepack. Das müssen wir eigentlich dann auch nochmal aufarbeiten. Habe ich ja auch nochmal notiert für später, aber jetzt gar nicht in dem Kontext. Huckepack ist ja auch so, da ist ja für den Abi-Jahrgang 97 auch so ein bisschen Trauma mit verknüpft. Weil wir haben ja beim Abi-Scherz, haben wir ja so einen Lehrer-Zehnkampf gemacht und eine Disziplin war Huckepack tragen.
Ja.
Und dann hat, glaube ich, jetzt muss ich gut überlegen, dass mal jemand da in die...
Der Herr Wacker war es.
Der Herr Wacker hat die Frau Koch getragen, aber leider nicht die komplette Distanz, weil zwischendurch...
Böse Zungen behaupten ja, dass die Frau Koch sich zu weit nach vorne gelehnt hat. Und deswegen hat der Herr Wacker leider das Gleichgewicht verloren und hat sie dann wie beim Rodeo, würde ich jetzt fast sagen, einfach abgeworfen. Und sie ist dann, sie hat dann leider, ich glaube, mit dem Kinn ist sie
gekommen. Ist mit dem Kinn gebremst, ja.
Mit dem Kinn gebremst, Blutlachen. Also Abi-Scherz mit Blut hatte man bis daher auch noch nicht.
Nee.
Von daher, wie gesagt, wir sind in Erinnerung geblieben, glaube ich.
Legendär.
Ja, ich meine, legendär, ich habe es noch im Kopf, weil den Abi-Scherz hatte ich ja die große Ehre, das mit Stefan Zwietran zu moderieren. Und ich weiß noch, wie Stefan dann gesagt am Mikro sieht diesen Sturz. Und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen. Und er sagt dann, Frau Koch, ist alles in Ordnung. Und dann steht sie auf, Blut überströmt. Und dann sagt er nur, nein, es ist nicht alles in Ordnung.
Genau.
Ich hoffe, die Wunden sind verheilt, aber ja, es war auch schon ein, ja.
Also ich glaube, es wurde
nicht ganz so einfach wegzumoderierender Moment, tatsächlich.
Wurde mit so 8 bis 12 Schichten genäht und ich glaube, Frau Koch hat auch heute noch was davon, wenn sie in den Spiegel schaut. Von legendären, auch sehr verkürzten Abi-Scherzen dann zu einem anderen legendären Event. Wir springen jetzt mal in der Zeit von 97, 9 Jahre später. Du bist ja nach der Schule dann, wie gesagt, USA, hast du deine Sache gemacht und bist ja dann, und darüber hatten wir in dem anderen Podcast schon mal gesprochen, zu EMTV gelangt. Das war ja damals so eine Media.
Ganz starke Aktie, wer die mal hatte.
Richtig. Und war dann im Projekt rund um die WM 2006 beteiligt. Erzähl doch mal so ein bisschen was. Was durftest du da machen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und als dann die WM war, wie war es dann so generell? Es sind jetzt so 3 Fragen, die nicht in dem Skript standen, aber mehr oder weniger
Genau. Also es war tatsächlich so, dass die WM ja im Jahr 2000 vergeben wurde und der im Nachhinein ja fast schon als großer Sympathieträger erscheint, der Sepp Blatter damals gesagt hat. And the FIFA World Cup 2006 goes to Deutschland.
Deutschland.
Und, das habe ich damals, das war irgendwie, wurde das so rund um zur Mittagszeit vergeben, irgendwie nach der, ja, das war ja dann zu Uni-Zeiten, habe das gesehen, habe so gesagt, hey, 2006 sind jetzt noch 6 Jahre, es wäre irgendwie total geil, wenn du da irgendwie so zum Start in den Job irgendwas machen könntest.
Da warst du schon in den USA oder noch?
Ja, das war kurz vor USA. Das war 2000 und 2001. Und dann
gab es Rewind. Abi, was dann?
Dann Studium.
In Deutschland.
In Frankfurt, genau.
Was hast du studiert?
Hinter die Vorlage an den nicht mal einen Elfmeterpunkt, wahrscheinlich so 1 Meter vom Tor. Unsere liebe Freundin Melli Repp hat, ich habe ja auch Zivi gemacht und die Melli hat das in Frankfurt an der Fachhochschule schon ein Jahr vorher angefangen zu studieren. Das war ein internationaler Studiengang Finance and Law, klingt relativ hochtrabend. Also nennen wir es mal internationale BWL. Und da war eben das Auslandsjahr schon mit integriert.
Okay.
Und das hat sie mir dann sehr ans Herz gelegt. Deswegen habe ich das dann gemacht. Wollte eigentlich schon relativ früh Sportjournalist werden. Und bei einer Berufsberatung in Hanau hieß dann, nee, machen Sie erstmal BWL, da machen Sie nichts falsch. Und deswegen war ich da so ein bisschen auf der Schiene dann. Und dank Melli bin ich darauf aufmerksam geworden, habe das dann in Frankfurt studiert und dann eben 2001 war das Auslandsjahr in Wisconsin, also im mittleren Westen.
Oh, auch direkt im Zentrum.
Ja, das ist ja, aber auch unser Schulpartner gewesen, ja. Das darf man nicht vergessen.
Genau, Sibi, er ist der Faktenchecker. Es ist auch der Partnerstaat von Hessen tatsächlich. Ja, da gibt es eine lange Freundschaft und da gab es auch ein entsprechendes Studienprogramm. Und über das Programm hat es dann funktioniert, weil eigentlich war in dem Studiengang in Frankfurt vorhergesehen, dass du nach England, Frankreich oder die Niederlande gehst. Und für mich war halt dieses Thema Auslandsstudium USA immer so ein Traum. Und dann kam das reingeflattert und dann hat man sich halt darauf beworben.
Okay.
Aber das war wirklich so im Hinterland. Also eigentlich so, wie ich es aus Freigericht kenne. Ja, so wärmig.
Also Pickers, Trucks, Strip Malls, the free meal of Wisconsin.
Ich finde das Freigericht mega und bin auch immer gerne da. Aber es war so ein bisschen auch ländlicher geprägt halt da. Und das war eigentlich auch cool, weil die Uni hat jetzt, glaube ich, so 8000 Studenten und dann das war nicht so riesig wie in Minneapolis oder wie in Madison, Wisconsin, wo die große Uni ist mit über 50.000 Studenten. Das war dann eher so
ländlich
und
gemütlich.
Gemütlich und dann hat aber auch Charakter der Amerikaner da kennengelernt im Mittleren Westen und versteht vielleicht auch so ein bisschen, warum die jetzt so ticken, wie sie ticken manchmal, ne? Weil da ist das Ausland halt sehr weit weg, ja.
Da ist sogar das Inland sehr weit weg.
Ich meine, Kanada ist ja tatsächlich nicht so weit weg, aber da waren halt die meisten dann auch noch nicht. Also, ja.
Aber der Sebastian war in Kanada. Ich weiß
ja,
nicht,
ob ihr es schon wusstet. Ja.
Einmal ganz kurz in Montreal.
Und wir haben natürlich die Melanie haben wir auch schon gefeatured hier in unserem Podcast in einer der früheren Folgen. Aber liebe Grüße gehen natürlich raus.
Ja,
genau. Ja, jetzt komm, jetzt erzähl doch mal über die WM hier.
Aber jetzt zurück zur WM. Genau. Ja, dann war in München das Praktikum bei der PR-Agentur, die vorhin schon gesagt, wo sie mich nach 2 Wochen darauf hingewiesen haben, jetzt mal irgendwie verständliches Deutsch zu sprechen. Und diese Agentur hatte eben auch Verbindungen in die Medienbranche und auch Kunden aus der Medienbranche. Und da gab es halt auch diese Verbindung eben zu EMTV. Und für mich stand dann eben noch die Diplomarbeit an. Und dann habe ich mich da beworben und konnte dann in dem WM-Projektteam, also in dem Team für die WM 2006, diese Diplomarbeit schreiben, Praktikum machen und dann da 2004 auch fest ins Berufsleben starten. Und das war natürlich coole Jahre.
Der Rest von der MTV, oder? Das war dann der letzte Rest von der MTV, der noch übrig geblieben ist nach 2000, oder?
Ja, du hast die Aktien wahrscheinlich rechtzeitig verkauft.
Nein.
war ja einer der Stars am neuen Markt und richtigerweise kam, die haben ja dann tatsächlich sogar eine Beteiligung an der Formel 1 gekauft. Die haben The Jim Henson Company gekauft, also mit den Muppets. Also das war schon sehr hochtrabend alles. Und dann gab es diese Dotcom-Blase geplatzt und auch mit Blick auf WMTV halt diese schwierigen Zeiten. Und da kam ich dann eigentlich genau dahin, als diese Krise durchlebt wurde und dann so dieses WM 2006-Thema als Hoffnungsschimmer und Rettungsanker dann mit an Bord kam. Also die kommen ja so aus dem Bereich Vermarktung, Merchandising von Kinder- und Jugendthemen. Also hier Biene Maja, Vicky und die starken Männer und diverse andere Titel, das haben die vermarktet. TV, Home Entertainment, Merchandising-Bereich. Und dann kam eben neu mit dazu dieses Projekt FIFA WM 2006, was auch für die Firma so ein bisschen ein Rettungsanker sein sollte im Sinne von, wir etablieren uns da wieder am Markt und erweitern das Ganze jetzt auch in den Sportbereich. Danach haben sie ja auch DSF, Sport1.de, Plaza Media gekauft und dann war das so ein bisschen auf zwei Säulen. Einmal der Bereich Kinder-Jugendunterhaltung und dann eben der Sport als neuer Anker und zweite Säule.
Also viele erinnern sich nicht, aber auch Pro7 hat ihn mal gehört zu 50%.
Oh ja, stimmt. Aber kommen wir von Biene Maja zum Sport. Was hast du denn da genau gemacht?
Neues vom Sport.
Neues vom Sport. Wir waren in diesem WM-Team verantwortlich für die Vermarktung der Merchandising-Lizenzen im europäischen Raum. Das heißt, gab ja bei der WM 2006, es gibt den WM-Pokal als etablierte Marke und es gibt eben dann das Event-Logo. In dem Fall, ihr erinnert euch vielleicht, die drei grinsenden Ecstasy-Pillen. man hat es noch vor Augen.
Okay.
Und last but not
least. Der Leo ohne Hose. Ja. Guck mal, der Leo. Er hat einen Leo da.
Da ist er.
Er hält eine
Hose. Präsentiert bei Thomas Gottschalk in Netten Dachs.
Genau.
Die dritte Marke, die da mitlizenziert wird. Also jeder, der in Europa damals gesagt hat, jawohl, ich möchte hier Pokal, Logo und oder Goleo auf meine Tasse, mein T-Shirt, mein Ball, mein Fahrrad draufpappen, der ist quasi bei uns vorstellig oder wurde von uns kontaktiert oder ist bei uns vorstellig geworden und hat dann eine Lizenz erworben, um das tun zu dürfen. Und ich war dann in dem Team mitverantwortlich so ein bisschen für das After-Sales-Thema. Das heißt, wir haben dann Onboarding gemacht mit den Lizenznehmern, haben denen erklärt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn die dann mal im Verkauf, also erstmal geht es um das Approval der Produkte. Da haben wir ein eigenes Grafikteam gehabt, die das abgenommen haben. Also gab es ja auch von der FIFA eine genaue Guideline, was man darf und was nicht. Und wenn diese Produkte dann im Verkauf waren und im Abverkauf waren, dann mussten die Lizenznehmer natürlich an uns dann auch sogenannte Royalty Reportings senden, was sie verkauft haben, welche Lizenzgebühr da an die FIFA geht, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und die haben dann meistens, oder nicht meistens, sondern immer upfront eine sogenannte Minimumgarantie bezahlt. Und
jetzt kommen wir
was für die FIFA und auch für uns, weil wir auch eine Agenturprovision dann bekommen haben, natürlich die Sicherheit war, dass du schon mal finanziell da einen bestimmten Minimumbetrag im Trockenen hast und alles, was darüber hinausgeht, wenn sich die Produkte besonders gut verkaufen, darauf hast du dann nochmal zusätzlich Lizenzgebühren pro verkauftem Produkt bekommen.
Ich finde es sehr interessant. Als ich das Goleo jetzt gesagt habe, ist mir eingefallen, das ist ja schon 20 Jahre her. Überlegt euch das mal. Und dann, als du gesagt hast, das musste von irgendjemandem kontrolliert und approved werden, dachte ich mir nur, aha, also ein Löwe ohne Hose ist okay. Alles klar, das ist voll gut, ey.
Genau, ja.
Wie viele Löwen in freier Wildbahn habt ihr schon gesehen mit Hose?
Ja, das ist so.
Das ist auch wieder richtig.
Aber ist nicht mehr dem Taxi ein Kommentar ist schon legitim, ja, weil heute, wenn es heute passieren würde, müssten die Löwen auch gleichzeitig noch schwarz, asiatisch und transgender sein.
Komm, Sebastian, sag, ich gebe dir die Pause. Auf, los.
Ich habe, glaube ich, 15 Jahre später hat einer zu mir gesagt, dass das Logo so cool fand, weil das ja die Jahreszahl war. Bis dato wusste ich gar nicht, dass diese drei lachenden Gesichter, also das letzte eine 6 sein soll. Das ist quasi die Zahlen. Die drei lachenden Gesichter waren quasi die Zahlen. Das War mir nicht bewusst.
Man lernt nie aus.
Bewusstseinserweiternd, ja?
Ja, ist also, richtig.
So wie die Ecstasy-Pillen halt. Ja? Das Lustige ist, das war ja auch wieder so ein bisschen, leider war ich mal typisch deutsch, das wurde natürlich komplett zerrissen, also auch von irgendwelchen, und ja, über Geschmack kann man streiten und manche haben halt gesagt, das ist jetzt designästhetisch nicht der ganz große Wurf, aber man, es bleibt in Erinnerung, lustigerweise, wir waren, glaube ich, 2019 in Vietnam im Urlaub und da war irgendwie so ein großes Stadtfest in Hanoi und dann komme ich da hin und sehe dieses Logo, dieses Stadtfest und denke, das kenne ich doch. Und das war quasi 1:1 das Fußball-WM 2006 Logo ganz frech geil. Kopiert. Also es scheint
Patent ausgelaufen oder was?
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber so, also 2006 logischerweise Sommermärchen und wir hatten alle einen großen Sommer. Das war, glaube ich, eine großartige Zeit. Gab es in dieser Zeit eine Begegnung, bei der du gedacht hast, boah, ja, jetzt bin ich hier, also ich bin hier mittendrin. Irgendwie Persönlichkeit, irgendwas. Hast den Kaiser Franz auf dem Weg zu seinem Helikopter von Spiel zu Spiel begleiten dürfen.
Mittendrin statt nur dabei. So, genau. Ja.
Richtig, danke schön. Was ging da so?
Der Nikolai, er nimmt mir die Worte quasi aus dem Mund.
Ja,
sicher, links wie rechts, raus, ist Fußball.
Es muss gewesen sein, 2004. Also tatsächlich war bei EMTV ein Dreh mit Franz Beckenbauer. Das müsste 2004 oder 2005 gewesen sein. Und da war er als WMOK-Chef auch bei uns. Man muss dazu sagen, unser Vertriebsleiter in unserem kleinen, aber feinen FIFA-Team war einer der besten Kumpels von Franz Beckenbauer, hat auch viel für die Franz Beckenbauer Stiftung gemacht und da war der Draht natürlich eh relativ eng und nichtsdestotrotz hat Franz Beckenbauer natürlich auch im Vorfeld der WM 2006 ein relativ intensives Pensum gehabt und ja, deswegen waren wir damals umso dankbarer, dass er da bei uns bei EMTV in Unterföhring bei München vorbeigeschaut hat für diesen Dreh. Und dann hast du natürlich immer kurz Hallo gesagt. Das war natürlich hier für den kleinen bärmische Bub, der Franz Beckenbauer. Das war natürlich schon eine
große Nummer.
Eine Hausnummer, ja.
Wie geht man da drauf zu? Verfällt man dann sofort in Dialekt und sagt so, ja, oder, ich muss ja mal ins Fußballtraining, ich spiele am Samstag gegen Haching.
Ich spiele am Sonntag gegen Haching.
Fußball, ja.
Dann ist man da komplett frozen, wenn man Beckenbauer trifft. Ich meine, das ist ja somit das, als Fußballfan das Größte, was man eigentlich erleben kann.
Der Elvis Presley des deutschen Fußballs.
Ja.
Die Lichtgestalt.
Lichtgestalt, ja, ist er schon. Und es ist auch schon so einer von den Menschen, wenn er so einen Raum betritt oder in so eine Halle reinkommt, dass dann schon das eine Präsenz hat. Ne?
Aura. Ist jetzt, ne? Spricht jetzt eine in Präsenz, aber ist schon tot.
Das Gesicht kennt ja auch jeder und da gibt es jetzt wenige, die sagen, keine Ahnung, wer ist das jetzt, ja? Also ja, stimmt, ja. Da bist du schon so ein bisschen stillgestanden.
Und hast du gesagt, Herr Beckenbauer, kann ich ein Foto haben oder wie?
Ich weiß gar nicht, ob wir ein Foto gemacht haben. Ich weiß,
so mit Film,
ich glaube, das haben wir ihn tatsächlich nicht gefragt.
Ja.
Ich glaube, kann sein, dass wir hier ein Gruppenfoto mit FIFA-Team gemacht haben. Hm. Für uns war es tatsächlich damals. Also ich glaube, wir haben ein Gruppenfoto mit ihm gemacht, aber ich wäre jetzt nicht, es war ja auch so ein bisschen vor der Selfie-Zeit, weil...
Richtig, ja.
Ja, das hast du damals noch nicht so gemacht.
Aber gerade so 14, 15 Jahre nach dem WM-Gewinn 1990, ja, genau. Die Älteren von uns werden sich noch erinnern. Einige von euch, die uns zuhören, sind da noch nicht geboren worden. Aber das ist natürlich... Ja, das ist schon noch was Großes.
Ich stelle es mir total strange vor, allein die Situation, dass du auf jemanden zugehst, streckst die Hand aus und sagst, hallo Herr Beckenbauer.
Ja, genau.
Das ist wie du sagst, hallo Herr Presley oder hi Madonna.
Ja.
Servus. Aber ich bin ja, weil Nico, du sprichst an, WM 1990 ist für mich immer noch die, natürlich auch weil Deutschland Weltmeister wurde, aber es ist für mich immer noch die so gefühlt grandioseste WM neben der WM 2006, die man dann anders erlebt hat. Aber da hast du schon da, ja, ist schon diese Lichtgestalt da zementiert seitdem, ja. Also Spieler, den haben wir dann doch nicht mehr spielen sehen, auch wenn wir schon ein bisschen älter sind.
Das ist richtig.
Das heißt, das hat man dann so von Familie, Vater, Großvater, das hast du so von anderen erzählt bekommen, hast dann auch gesehen in irgendwelchen Highlights. Als Trainer 1990 Lichtgestalt und dann eben als WM-Macher. Ich habe jetzt, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, jetzt kommt ja wieder so eine WM 1990 Doku in die Kinos, die auch so ein bisschen das Lebensgefühl der 90er da so mit transportiert, also große Vorfreude, weil irgendwie ist es so glorifiziert und damals war man natürlich, ich glaube damals war man so 12. Ja. Und da bist du natürlich noch jung und naiv, ja, komplett und verzaubert von dem, was da passiert. Und wenn der Deutschland Weltmeister wird, bist du steht es eh ganz weit oben, ja. Naja, Franz Beckmann, mit wem wir ein Foto gemacht haben, das war, wir haben ja auch dann deutschlandweit zusammen mit Karstadt damals offizielle FIFA WM 2006 Shops, also 2006 Shops eröffnet.
Das 2000 Stück, das gibt's ja nicht.
Kurze Pause.
2006 Shops. Warst du da mal in einem, Sascha?
Und da war ich war in Berlin. Da war der erste Shop, der zusammen
ja, wo sonst?
Mit
Berlin und Hamburg.
Hätte ja auch in Hamburg bei hier Sascha und Höps um die Ecke sein können. Aber nee, also das war in Berlin. Große Shop-Eröffnung und die wurde jetzt neben den anderen Fußball-Celebrities, die da waren, die wurde moderiert von Colin Fernandes und dann war es für uns Colin Jungs Fernandes. FIFA-Team, ja, es war ja so ein Alter,
Fernandes.
War das natürlich das große Ziel, ein Foto mit Colin. Damals war sie, glaube ich, noch nicht mit
Christian Ulmen
liiert, jetzt ja auch nicht mehr. Aber
Ulmen und
ja. Aber das war vor ihrer Zeit. Heute fresh. Genau, das aber war vor ihrer Zeit, als sie Werbung gemacht hat für Abführmittel.
Stimmt. Ja, ja. Groß im Geschäft. Aber das war dann ja 2004, 2005, ne? Und das war damals so für uns totales Highlight mit den Jungs. Colin in der Mitte und wir Jungs außenrum so. Ja.
Die Fotos macht der Sipser heute noch irgendwie auf irgendwelchen großartigen Veranstaltungen,
so,
auf denen er ist. Und er schickt dann immer irgendwelche Selfies mit Esther Settler.
Genau, die Ex und Schweine hat er auch schon fotografiert.
Ja. Richtig, ich hab's alle gehabt.
Also,
und Torre auch.
Ja. Hey Mike, lass uns doch mal in der Zeit ein bisschen nach vorne springen, weil die WM 2006, wir könnten sicherlich...
Ich wollte nur für dich, hatte ich dann noch den großen, es gab bei dieser Shop-Eröffnung einen großen Skandal.
Ach so.
Jetzt kommt was Nike, mit Nike, ja. Pass auf. Ja.
Der nicht zuletzt, ich wollte gerade sagen, wieder ein Geniestreich, also großer WM, also Geniestreich darf ich jetzt natürlich nicht sagen, aber es war großes Guerilla-Marketing, Adidas als großer WM-Sponsor, FIFA-Sponsor und bei dieser Shop-Eröffnung war unter anderem auch dabei, weil er da bei Hertha gerade relativ großer Star war, Yildiz Aybaşçuk.
Oh ja,
oh geil.
Und der stieg, also der Shop war quasi im Erdgeschoss und Yildiz Aybaşçuk stieg dann im ersten oder zweiten Stock in den Fahrstuhl, um runterzufahren zu diesem Event. Und wenn du unten dann rausgekommen bist, warst du quasi offiziell da. Und vorher trug er noch etwas Neutrales und er kommt dann, er steigt unten aus und auf einmal trägt er ein Nike-Outfit. Und das hat natürlich für etwas Verstimmung gesorgt, wie ihr euch vorstellen könnt vor Ort. Aber ja.
Gut, das war Nike. Das war Nike in Hochform. Wir haben ja auch die Allianz Arena mit dem Pink Panther, dann irgendwann mit dem rosafarbenen Mercurial und dem Ribéry gekapert. Ja, damals, die guten alten Zeiten. Springen wir noch mal ein bisschen, weil EMTV, WM 2006, hast du mehr Blut geleckt, wolltest ja schon immer in den Sportjournalismus, bist dann zu DSF-Sports1, bist du dann da gelandet. Wie wird man eigentlich Pressesprecher von sowas? Und was machst du den ganzen Tag mit der
Presse? Ja, schon mal. Nein, ich war ja
EMTV war schon die Mutter von
Pressesprecher beim TTC Bernbach, also beim
Ach so, ja, dann.
Großen Tischtennis in Bernbach. Das ist jetzt dann ja folgerichtig. Nein, aber.
Dann ist jetzt nur ein kleiner Schritt, ja.
Das geht dann ganz automatisch, wenn man da mal ist.
Wir spielen schön Ping-Pong hier. Finde ich gut. Es war so, also dieses Projekt FIFA WM 2006, Nomen est oben, war natürlich endlich. Das heißt, es war klar, dass das Ende 2006 ausläuft und dann natürlich noch ein bisschen Nachbearbeitung und das Ganze sauber zu Ende bringen. Und es gab Anfang 2006 die Möglichkeit, innerhalb des Konzerns, also bei MTV, zu wechseln in den Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit. Und da das ja schon immer noch so mein Ziel war, also Presseöffentlichkeitsarbeit, Sportjournalismus, habe ich mich da dann beworben und das hat dann auch geklappt. Das heißt, ich habe dann die letzten Monate vor der WM dann eigentlich in neuer Rolle begleitend aus der PR gemacht und habe natürlich auch vorher, wollte noch sicherstellen, dass so dieses Großziel, naja, diese WM dann auch vor Ort mitzuerleben, dass es trotzdem klappt, dass wir auch mit dem Team zusammen da vor Ort in den Stadien sind. Und das war natürlich auch nochmal in den Monaten zuvor dann neue Rolle, eben mehr in der PR, da wo ich eigentlich hin wollte. War natürlich schön, die paar Monate da noch die WM mitzunehmen und dann auch die WM selbst zu erleben, auch vor Ort in den Stadien. Das war natürlich grandios, ja. Also so ein Sommermärchen-Roadtrip mit dem ganzen Team. Wir waren ja alles
Junge Hüpfer
damals noch. Und das war schon geil. Und da sind auch aus diesem FIFA-Team, um das noch abzuschließen, wirklich Freundschaften fürs Leben. Wir machen heute noch, jedes Jahr organisiere ich eine Weihnachtsfeier, wo auch die allermeisten da sind. Selbst unser Projektleiter und der Vertriebsleiter, der da extra aus Kitzbühel angereist kommt, der ist inzwischen über 80, der ist jedes Jahr dabei, fährt da nach München rein und hat einen schönen Abend mit uns. Also das ist schon ein besonderes Team. Dieses Jahr Jubiläumsfeier und diese 4 Wochen da zusammen hier durch die Republik zu reisen, das war halt schon cool. Wir waren nicht wie Franz Beckenbauer mit dem Hubschrauber unterwegs, um bei jedem Spiel zu sein.
Ja.
Gefühlt auch gleichzeitig bei den Parallelspielen. Aber wir hatten, ich glaube, 5, 6 Spiele, wo wir halt dann mit dabei waren. Unter anderem zusammen alle beim Eröffnungsspiel und auch sowas wie Deutschland gegen Polen in Dortmund mit dem nice. Last-Minute-Treffer von
Oliver Neville
auf nach Flanke.
Philipp Lahm.
Das legendäre David Odonkor.
Nein, Odonkor.
Also das war natürlich so ein, von ich glaube, der geilste Torschrei, den ich erlebt habe, wo gefühlt ganz Deutschland ja befreiend aufgeschrien hat. Und im Stadion war es natürlich auch mega. Also das war cool. Und dann ging es eben weiter dann mit PR bei EMTV. Und dadurch, dass dann eben in der Zwischenzeit 2004 auch dieser Sportbereich da mit reinkam, neben der Kinder-Jugendunterhaltung mit DSF, Sport1.de, die waren ja damals noch nicht zusammengeführt, das kam ja, wie Sibi vorhin schon gesagt hat, erst 2010, und Plaza Media als Produktionsunternehmen, das auch viel im Sportbereich eben produziert hat, war das natürlich schon so eine glückliche Fügung, dass da A, dieser Sprung in die PR geklappt hat und dann auch mit dem Thema Sport eben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das kam dann auch, ab 2009 haben wir auch für die Telekom Liga Total als neuen Bundesliga-Sender da veranstaltet und haben redaktionell und produktionstechnisch das Ganze da gestemmt. Und das war natürlich dann ein schönes Entree in den Sportmedienbereich.
Bei Liga Total habe ich mal ein Gewinnspiel gemacht. Da durfte ich, weißt du das noch, Nico?
Weiß ich noch.
Das ist voll lang her. Und da habe ich sogar ein FCK-Trikot gewonnen hier, geil, weil ich der Beste war. Liga Total, und Moderator irgendwie sowas. Und,
aber sag, bist du FCK-Fan, oder?
Das war der erste Teil des Interviews mit Mike. Wenn ihr die Antwort auf diese und noch viel mehr Fragen wissen wollt, dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Bis dahin.